Ja, es war schön, die Zeugnisse zu hören und wir sind hier zusammen und wir singen und wir können einander bestärken. Aber dann gehen wir, wie wir es bei den Schülern eben auch schon gesagt und gebetet haben, aber auch alle, die in ihre Nachbarschaft gehen, die zur Arbeit gehen, wir gehen dann wieder hinaus und wir schauen manchmal auf die Gesellschaft und sagen, wie kann sich dort was ändern? Wie ist Gott dort am Wirken? Und kann dort Veränderung stattfinden? Ist das überhaupt möglich? In einer ähnlichen Situation war Israel zur Zeit ihrer Könige. Und wir können am besten davon lernen, wie geht man denn damit um von Gott selber? Und gerade die Bücher Könige, in denen wir gerade in einem Überblick über das Alte Testament sind, beschreiben den geistlichen, moralischen und gesellschaftlichen Niedergang Israels. Aber sie zeigen eben auch, wie Gott damit umgegangen ist. Und wir können davon lernen, sagen, wie kann ich hier und jetzt leben? Wie kann ich so leben, dass auch andere Gott kennenlernen können? Und ich möchte beginnen in 1. Könige 16. Da lesen wir eine kurze Beschreibung von den Umständen der damaligen Zeit. Und ich fange an in Vers 29. 1. Könige 16, Vers 29. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Edbals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal ein Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Was Gott hier als erstes tut, er gibt eine Warnung. Wie die Umstände waren. Und bei allen Königen, die beschrieben werden, werden nicht alle Personen in der Bibel beschrieben, aber die Könige werden häufig erwähnt. Und es wird bei allen erwähnt, und da hast du immer diese Formel drin, und sie taten, was gut oder was böse war, in den Augen des Herrn. Und bei allen Königen Israels findest du immer die Aussage, und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das finden wir auch hier bei Ahab. Wird sogar noch weiter und gestärkt, indem er sagt, mehr als alle, die vor ihm waren. Aber es gibt uns auch das Kriterium, das Gott anlegt. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und all unsere Taten, nicht nur die von Könige, werden an dem Maßstab gemessen. Weil die meisten Menschen messen sich nicht an dem Maßstab, sondern sagen, ich tat, was anständig war in den Augen der Menschen. Ich bin ja eigentlich ganz okay. Ich kann jedenfalls an andere denken, die schlimmer sind als ich. Aber das ist nicht der Maßstab, den Gott anlegt. Sondern er beschreibt und sagt, sie taten, was böse war, in den Augen des Herrn. Und er beschreibt ihn hier, der war der 7. König vom Nordreich von Israel. Und sagte, er war schlimmer als alles, was vor ihm war. Führte den Götzendienst offiziell ein, errichtete einen Götzentempel in seiner neuen Hauptstadt. Und wie geht Gott damit um? Das finden wir im nächsten Kapitel, Kapitel 17, Vers 1. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort hin. Er schickt Elia zum König selber und sagte, so wie du lebst, das wird Konsequenzen haben. Und Gott warnt uns immer wieder. Denn Gott ist nicht unberührt, sondern ist zornig auf unsere Sünde. Das haben wir in Vers 33 von Kapitel 16 eben gelesen. Er fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen. Gott ist nicht unberührt von wie wir leben, sondern wenn wir tun, was Böses in seinen Augen, dann reizt ihn das zum Zorn. Aber dieser Zorn führt nicht zu einem Wutausbruch, sondern zu einer Warnung. Er sagt, weil ihr dieses tut, schicke ich jemanden, in dem Fall den Propheten Elia, um zu warnen, um zu sagen, ihr seid auf dem falschen Weg und es gibt jetzt Konsequenzen, damit ihr lernt, umzukehren von diesem verkehrten Weg. Und die Konsequenz war, es wird nicht regnen. Manchmal, hier würden wir andersrum beten und sagen, lass es irgendwann mal zwischendurch trocken sein. Aber in Israel, der Regen war sehr, sehr wichtig, dass überhaupt etwas wuchs. Und er sagte, als Konsequenz wird es nicht regnen. Und das hatte noch einen ganz konkreten Grund. Weil er hat Baal angebetet und das war der Regengott. Und das war quasi ein Zeichen zu sagen, schau her, ihr vertraut diesen Leuten oder diesen Götzen und denkt, die helfen euch, aber die können nichts tun. Gott ist der wahre Gott, der über alles die Kontrolle hat. Und das ist genau, was Elia zeigen möchte. Es ist der lebendige Gott ist. Und er zeigte, dass dieses genau geschehen würde, was Gott vorher angekündigt hatte. In 5. Mose war diese Warnung. Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Der Herr wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom Himmel wird er auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. Und das steht in dem Abschnitt, wo es über den Fluch, über die Konsequenzen angedroht waren, zu sagen, was wird passieren, wenn ihr euch von dem Herrn abwendet. Und das war an Israel geschrieben. Und das ist genau, was passiert ist. Das ist nicht an die Gemeinde geschrieben. Also wir müssen nicht denken, bei uns regnet es viel, also haben wir besonders viel Segen, sondern wir sollen lernen zu sagen, es gibt Konsequenzen, wenn wir uns von dem Herrn abwenden. Und er hat uns sein Wort gegeben, dass wir uns dadurch warnen lassen. Aber der König und die Königin wollen das nicht wahrhaben. Und Elia muss aus dem Land fliehen. Das liest man dann in den folgenden Versen. Es gibt sogar so wenig wirklich Gläubige in Israel zu dem Zeitpunkt, dass Gott ihn außerhalb des Landes schickt, um dort von einer Witwe versorgt zu werden. Und du sagst, naja, was hat das mit mir zu tun? Das ist Israel, die haben Götzen. Das sehe ich heutzutage nicht. Wir sollen aufpassen. In Kolosser 3, Vers 5 steht, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht, die Götzendienst ist. Also das ist nicht nur zu sagen, oh, ich habe da bei mir nicht irgendwie so eine kleine Figur stehen, vor der ich mich niederbeuge, sondern er beschreibt und sagt, Habsucht, wenn mein Leben danach ausgerichtet ist, ich will unbedingt haben, ich brauche diese Dinge, ich brauche etwas Materielles, dann sagt er, dann ist das Götzendienst. Dann ersetzt Dinge die Beziehung zu Gott selber. Und er warnt hier davor. Und er beschreibt die Umstände und sagte, es war zu der Zeit ein absoluter Abfall von dem Herrn. Aber was tut er? Er sendet einen Propheten, um darauf aufmerksam zu machen. Und zu sagen, es wird in diesem Fall nicht regnen, als Erkennungsmerkmal zu sagen, pass auf, Gott sieht, was ihr tut und es gibt Konsequenzen. Und Gott möchte unsere Aufmerksamkeit haben. Unsere Aufmerksamkeit zu erkennen, zu sagen, wenn wir abweichen von ihm, dass wir umkehren, darum tut er das. Und so hat er diese Warnung gegeben, und lässt das laufen für 3,5 Jahre. Und so sind wir dann schon, springen wir zu Kapitel 18 und da heißt es, und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Gehe hin, zeige dich Ahab, ich will Regen auf den Erdenboden geben. komm, zum nächsten Mal, Gott gibt nicht nur eine Warnung, sondern er fordert auch eine Entscheidung. In der Zwischenzeit sind 3,5 Jahre vergangen. Das heißt auch, Gott ist unheimlich geduldig. Er gibt Warnung, aber ganz häufig gibt es nicht immer sofort die Konsequenzen, nicht sofort die Strafe. Selbst hier in Israel, wo er gesagt hat, der König tut, was böse ist, und er tut es sogar schlimmer als alle anderen. Trotzdem schicke ich einen Propheten, trotzdem warne ich und trotzdem gebe ich 3,5 Jahre Zeit mit der Möglichkeit für eine Umkehr, mit einer Möglichkeit der Einsicht zu sagen, warum passiert hier nichts? Wir beten doch diesen Baal an, wir tun doch, was wir können, um zu zeigen, das ist ein Irrweg. Und Gott ist geduldig, aber er fordert eine Umkehr. Und dann kommt es zu dieser Begegnung und davon lesen wir in Vers 17, dass Elia dann Ahab begegnet und dann heißt es, Vers 17, und es geschah, als Ahab Elia sagt, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Der König geht zum Propheten, sie begegnen sich und sagt, das ist deine Schuld. Du hast dafür gebetet. Stimmt das? Das ist ja nicht so ganz verkehrt. Es war im gewissen Sinne der Anlass, warum es jetzt nicht geregnet hat. Aber die Ursache war das Verhalten des Königs und die Sünde im Land. Und wir müssen aufpassen, dass wir wirklich zur Wurzel des Problems kommen und nicht nur zu dem Auslöser. Und das war dann, was Elia ihm entgegnet in Vers 18. Er sagt, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du dem Baalim nachgelaufen bist. Der Grund für das ist gar nicht so sehr mein Gebet, sondern wenn ihr umkehren würdet, dann würde der Regen zurückkommen, würde der Segen zurückkommen. Aber das ist leider ja ganz häufig so, ne? Menschen geben Gott die Schuld für ihre Leiden, aber die Ursache ist ihr Verhalten. Weil Gott ein gerechter Gott ist und er sagt, es wird Auswirkungen geben. Wir kennen das normalerweise bei Saat und Ernte. Was du sähst, wirst du auch ernten. Du kannst nicht Tomaten sehen und Äpfel ernten wollen. Das wird nicht funktionieren. Und die Bibel gibt uns dieses Prinzip zu sagen, gemäß dem, was wir sehen, werden wir auch ernten. Und sie haben sich der Sünde hingegeben und hatten dann auch entsprechende Konsequenzen. Und so soll es dann zum großen Showdown kommen. In Vers 20 werden dann die ganzen Propheten der Aschera und des Baals zusammengerufen zu einer Auseinandersetzung, die wir eben schon in der Bibellese gelesen haben. Und Elia sagte, Vers 21, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Er sagte, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Wem vertraut ihr? Was macht ihr? Wem folgt ihr und wie lebt ihr? Und Jesus stimmt dieser Aussage zu, indem er in Matthäus 6, Vers 24 sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir müssen uns entscheiden. Damals war die Ausrichtung zu sagen, naja, ist der Herr der wahre Gott, der Gott Israels, oder ist es dieser Baal? Hier wird ein anderer Ausdruck gebraucht, nämlich Mammon. Mammon war aber in dem Sinne keine Götzenfigur, sondern Geld. Und er sagte, wir müssen uns entscheiden, wem werden wir dienen? Werden wir Gott dienen und seine Gebote befolgen? Werden wir ihm vertrauen? Oder hängen wir uns an das, was Geld kaufen kann? Hängen wir uns an das Materielle? Ist das die Erfüllung für mein Leben? Ist das die Ausrichtung? Ist das mein Ziel? Und dann, uns wurde das vorhin vorgelesen, wird sehr ausführlich dieser Wettstreit geschildert, um Gottes Einzigartigkeit zu zeigen. Zu zeigen, ja, hier sind all die Propheten und die schreien und die beten und die tun all dieses und nichts passiert. Und dann betet Elia und Feuer fällt vom Himmel. Nun, manchmal wünschen wir uns so ein Zeichen. Aber es war eine Bestätigung seiner Botschaft. Wir lesen in Vers 36, dass Elia gebetet hat und sagte, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort all diese Dinge getan habe. Also es war nicht einfach zu sagen, oh, ich möchte mal gerne, dass man irgendwie was erkennen kann und ich würde gerne hier eine große Show machen, sondern er sagte, dass man erkennt, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ein Gott, der Gebete erhört. Ein Gott, der antwortet. Ein Gott, der wirkt, der Veränderung bewirkt. Und dass du bestätigst, dass ich nach deinem Wort getan habe. Also auch diese Auseinandersetzung war nicht einfach etwas, was Elia sich ausgedacht hat, zu sagen, was können wir mal machen, um zu zeigen, dass Gott mächtig ist, sondern es war ihm von Gott aufgetragen worden. Und was war das Ziel? Vers 37. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selber ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Sein Anliegen war, dass erkannt wird, hier ist der lebendige Gott, der wirkt, der Gott, der eingreift, der Leben verändert. Und dass er ihre Herzen verändern kann, dass er sie zurückwendet. Das war sein Gebet, das war seine Hoffnung. Und was passiert? Die Demonstration hat eigentlich funktioniert. Das Feuer ist vom Himmel gefallen und wir haben gelesen, Vers 39, als das Volk das sah, fiel es auf ihr Angesicht und sagte, der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Es bekennt den Herrn. Hast du das getan? Hast du ihn bekannt? Wir haben heute Zeugnisse gehabt, die den Herrn bekannt haben, zu sagen, ja, ich bezeuge, das ist nicht nur einfach Geschichte von vor 3000 Jahren, sondern er hat mich erlöst, er hat mich erkauft. Und die Bibel sagt uns in Römer 10, Verse 9 und 10, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. In diesem Bekenntnis, wenn wir daran glauben, da ist Rettung, da ist Heil. Das ist Gottes Verheißung, sagt, wer sich mir anvertraut, den werde ich retten. Das heißt nicht, den nehme ich aus der Gesellschaft heraus und dem berührt nichts mehr. Aber ihr habt vorhin das Chorlied von dem Regenschirm gehabt, von dem Schirm gehabt, wer unter dem Schirm des Höchsten ist. Er sagte, er ist in meinem Schutz. Und in Johannes 10 heißt es, dass wir in seiner Hand geborgen sind und nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Das ist Gottes Zusage. Nicht, dass drumherum nichts passiert. Nicht, dass wir keine Schwierigkeiten, Herausforderungen haben. Nicht, dass die Gesellschaft nicht dagegen ankämpft, aber dass wir in ihm geborgen sind und dass er uns bewahren wird bis zur Ewigkeit. Und der Ausweg ist dieses Vertrauen. Und er gab dadurch immer wieder die Bestätigung. In Hebräer 2 heißt es, die Botschaft ist ja uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der Grund, warum ich das aufgeführt habe, ist, dass wir manchmal sagen, ja, ich würde ja auch glauben, wenn ich so etwas erleben würde. Wenn hier alle anderen Religionen sich zusammentun und für irgendwas beten und da nichts passiert, aber wenn wir dann beten, dann passieren genau diese Dinge. Aber selbst die Hebräer, da sagt er, es ist uns von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wo Gott Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten gab. Das heißt, selbst zur Zeit der Schreibung des Hebräerbriefes war das schon Vergangenheit. Er sagte, es ist uns bestätigt worden von Jesus und von denen, die es mitbekommen haben, von den Aposteln. Und die haben, weil diese Botschaft neu war, war es bestätigt worden. Unsere Bestätigung, dass diese Botschaft tatsächlich von Gott ist, ist nicht durch irgendwelches Feuer, das vom Himmel fällt, sondern von dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen, der uns überführt von Schuld und der uns vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen und Jesus Christus als unseren Heiland annehmen. Das ist Gottes Wirken. Hier war diese Auseinandersetzung. Und Gott hatte das dann mit diesem Feuer dann bestätigt. Und dann anschließend hat Elia weitergebetet für den Regen, nachdem sie jetzt bekannt haben, dass der Herr der wahre Gott ist. Und der kam dann auch. Aber wichtig ist mir in dem Sinne auch, Gebetserhörungen sind kein Beweis unserer Geistlichkeit, sondern ein Beweis von Gottes Gnade. In Jakobus 5 wird auf Elia zurückgegriffen, auf sein Wirken. Und dort heißt es, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia war ein Mensch wie wir. Es war nicht seiner Geistlichkeit geschuldet, zu sagen, oh, der war so geistlich und der konnte für irgendwas beten und dann ist genau das passiert. Sondern er tat, was Gott ihm beauftragt hatte. Und die Bibel sagt uns, wenn wir nach seinem Willen beten, dann wird er es uns gewähren. Aber er möchte nicht so sehr, dass wir für Feuer vom Himmel beten, sondern beten, dass Menschen zur Umkehr kommen. Und das wurde hier damals gebraucht für genau diesen Zweck. Und Elia hatte darauf gehofft. Und diese beiden Punkte sind das, was Gott in denen wirken möchte, die den Herrn noch nicht kennen. Er gibt ihnen eine Warnung. Wir haben sie in seinem Wort und es ist unser Auftrag, diese Warnung auch immer wieder weiterzugeben. Und er fordert eine Entscheidung. Er sagt, was machst du mit dem Gehörten? Aber Gott hat uns einen noch größeren Beleg gegeben, als den, von dem wir hier hören. Gott hat nicht nur Feuer vom Himmel fallen lassen, sondern er hat seinen Sohn vom Himmel gegeben. Er fiel nicht vom Himmel, aber er ist von einer Jungfrau geboren, von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und er verändert jeden, der das im Glauben annimmt. Nicht verändert sie in Form von, wir haben einen anderen Körper, wir sehen anders aus, wir ziehen andere Kleidung an, sondern er verändert uns von innen heraus. Genau das, was alles andere in der Welt nicht tun kann. Die Wirtschaft kann unsere Umstände ändern. Die Politik kann Gesetze ändern. Aber nur Gott kann das Herz ändern. Aber wir fangen so häufig andersrum an. Wir sagen, ich will mich ändern, also nehme ich eine neue Arbeitsstelle an. Also höre ich mit gewissen Gewohnheiten auf, also ziehe ich mich anders an, also kleide ich mich anders, also mache ich was mit mir, um es zu ändern. Aber alles, was das tut, ist, dass es etwas, was wirklich drin ist, bedeckt. Aber Gott ist anders. Er möchte eine Herzensänderung. Er will uns von innen heraus verändern. Und das können wir bezeugen. Und deswegen haben wir Taufen, deswegen haben wir diese Zeugnisse zu sagen, schau her, ich habe gemerkt, es ist nicht meine Leistung, es ist nicht meine Anstrengung, es ist nicht, dass ich all diese Geschichten weiß, sondern es ist Gott, der mir vergeben hat, der mich neu gemacht hat und der mir jetzt eine Hoffnung, eine Perspektive gibt für dieses Leben und darüber hinaus. Ich hatte überlegt, wie weit wir diese Geschichte nehmen, aber ich möchte gerne noch ein Kapitel weitergehen. Weil wir manchmal sagen, ich sehe noch nicht diese Veränderung und wie gehe ich damit um? Und ja, lesen wir in Kapitel 19, Ahab ist jetzt zurück am Palast und berichtet seiner Frau, der Isabel, alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Und da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun, so sollen sie mir hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Und mit anderen Worten, ich bring dich um. Vers 3, da fürchtete er, Elia, sich und er machte sich auf und lief um sein Leben, kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Wenn wir Kapitel 18 die Geschichte aufhören würde, das würde so gut klingen. Er hat gebetet, es hatte lange Zeit nicht geregnet und jetzt gab es diese Auseinandersetzung auf dem Berg und der Herr wurde bestätigt, das Volk ruft, er ist der Herr, er ist Gott. Es scheint eine Umkehr zu geben und wunderbar. Aber da hört es nicht auf. Er berichtet hier von dieser Drohung und das ist nicht, was Elia erwartet hatte. Und wir wollen sehen, wie Gott auch darauf reagiert, nämlich ermutigt seine Diener. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir einmal sehen, was er getan hat. Er war auf dem Berg Karmel, da an der Mittelmeerküste in Israel. Und dann ist er mit dem König zusammen da zu seiner Hauptstadt hin und hat dann berichtet. Das ist, wo die Königin ihm droht. Und er fürchtete sich so sehr, dass er runterläuft bis nach Beersheba und in die Wüste hinein. Er läuft durch ganz Israel durch. Er ist eigentlich am Ende, aber durch dieses Panik, es ist nicht so ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich laufe, ich bringe mich in Sicherheit. Und das Verrückte ist, fürchtete sich, kam nach Beersheba, ließ seinen Diener dort zurück, Vers 4, selbst ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Siehst du ein Problem in der Logik? Die Königin sagt, ich bring dich um. Er rennt durch ganz Israel und noch einen Tag in die Wüste. Für was? Um sterben zu können. Ja, dann hättest du auch gleich bei der Königin bleiben können. Das wäre einfacher gewesen. Aber manchmal denken wir dann nicht mehr logisch, wenn wir enttäuscht sind. Vielleicht bist du enttäuscht. Sachen sind nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. In der Familie läuft es nicht so. Wie gehen wir damit um? Wir können hier sehen, wie Gott damit umgegangen ist. Man könnte sich ja vorstellen zu sagen, er sagt, Elia, was ist jetzt los mit dir? Ich habe doch gerade bewiesen, dass ich Gott bin. Das ganze Volk hat gesagt, der Herr, er ist Gott. Was machst du hier? Stell dich nicht so an. Das ist nicht, was er tut. Vers 5. Dann legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Was Gott hier tut, ist, er sieht seinen Diener, der am Ende ist, der kaputt ist, und er sagt, ich gebe dir was zu essen und ruh dich aus. Und das ist ein wichtiges seelsorgerisches Prinzip. Wenn jemand kaputt ist, dann hau nicht drauf, sondern bau ihn auf. Das ist, wie Gott hier mit Elia umgegangen ist. Und manchmal wir sehen und sagen, oh, du warst doch so eine Glaubensperson. Wie kannst du entmutigt sein? dass es selbst Männern Gottes passiert, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Und die von Gott so gebraucht worden sind, dass sogar Elia im Endeffekt gar nicht stirbt, sondern direkt in den Himmel geholt wird. Er baut ihn auf und sagt, komm, iss was, stärk dich, ruh dich aus. Und dann heißt es in Vers 6, dass alles da war und er aß und trank und legte sich wieder hin, Ende Vers 6. Und der Engel, Vers 7, des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Also mach das Gleiche nochmal. Okay, und dann stand er auf, aß und ging dann in der Kraft dieser Speise 40 Tage zum Berg Horeb, das ist das Gleiche wie Berg Sinai. Durch die ganze Sinai-Halbinsel durch, zu dem Punkt, wo Israel damals das Gesetz bekommen hatte. Und dann Vers 9, dort war er in einer Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Wozu bist du hier ganz hingelaufen? Und er sagte, Vers 10, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch danach, mir das Leben zu nehmen. Erst hier kann er wirklich auf Gott hören. Und Gott sagt, okay, was machst du hier? Und dann sagt Elia, was eigentlich auf seinem Herzen ist. Er sagt, ich bin so enttäuscht. Ich habe für den Herrn gestritten, aber ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Er machte Gott mehr oder weniger Vorwürfe, für wie er behandelt wurde. Und was macht Gott? Er hört sich das an. Wir dürfen Gott sagen, was in unserem Herzen ist. Gott weiß es eh und je schon, aber Elia tut das hier. Und Gott schickt kein Gewitter und Blitz trifft ihn dort in der Höhle, sondern er redet weiter mit ihm. Und ja, es gibt diese Zeichen, aber Gott redet dann mit ihm. Und wiederholt Ende Vers 13 die Frage, was tust du hier, Elia? Und Elia, Vers 14, wiederholt Wort für Wort, was er eben in Vers 10 auch schon gesagt hat. Und dann heißt es in Vers 15, da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und dann gibt er ihm einige Aufträge, ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen. Gott gibt ihm, nachdem er all dieses sich angehört hat, einen neuen Auftrag. Denn Gottes Werk geht weiter, selbst wenn wir am Ende sind. Er sagte, Elia, ich habe noch einen Plan. Und ich weiß, du denkst, es ist das Ende. Du denkst, alle, die für den Herrn sind, die sind schon gestorben und jetzt bringen sie mich um, dann ist es aus. Und vielleicht hast du diesen Gedanken manchmal zu sagen, hey, mit unserer Gesellschaft, das geht einfach nur den Bach runter und wenn das jetzt auch noch passiert, dann ist es ganz aus. Sie waren hier zu einem wirklich kritischen Zeitpunkt. Aber Gott entgegnet ihm und sagt, nein, es geht noch weiter. Und er korrigiert auch seine Sicht. Er sagt, Vers 18, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Er sagt, du denkst, du bist der Einzige, aber du bist es nicht. Es gibt 7000 andere, die auch mir treu geblieben sind, die du nur nicht sehen kannst, wo du nicht weißt, wer das alles ist. Vielleicht gehst du zur Arbeit zurück oder zur Schule zurück und denkst, ich bin der Einzige hier, der an Gott glaubt, der eine Beziehung zu Gott hat. Mag sein, ich tippe nicht, dass es 7000 sind, aber dass dort doch auch andere sind, die den Herrn kennen. Und manchmal, wir sind so entmutigt, weil wir nur mit unseren Augen sehen. Sagen nur, ich schaue auf das, was ich sehen kann. Ich schaue auf das, wo ich weiß, was das ist. Aber Gott sagt, ich habe den Überblick. Und ich werde dafür sorgen, dass sich mein Werk weiter erfüllt. Das heißt, oft sind die Umstände nicht so schlimm, wie wir denken. Und so dürfen wir wissen, dass Gott sein Werk erfüllen wird. Lesen dieses hier in dieser Zeit. Und Elia sagt, ich bin der Letzte, der noch übrig ist und danach wird es komplett aus sein. Das war vor zwischen 3500 und 4000 Jahren. Und Gott ist immer noch am Wirken und Israel gibt es bis heute. Ja, es gibt Probleme, aber Gott erfüllt seine Verheißung und wir dürfen ihm vertrauen. Und so wird das aufgegriffen in Römer 11. Dann heißt es, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Zitat, Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Er sagt, es mag manchmal wirklich dunkel aussehen. Und manchmal denken wir, der Glaube ist am Aussterben. Aber nicht, solange der Herr am Wirken ist. Und so ist auch in der jetzigen Zeit, das schreibt er im 1. Jahrhundert, und ich behaupte, dass es auch war im 21. Jahrhundert, so ist auch jetzt ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Nicht aus Verdienst. Aber weil Gott gnädig ist und weil Gott treu ist, hat er einen Überrest. Und wir dürfen auf den Herrn schauen und sagen, Herr, selbst wenn es für mich so dunkel aussieht, so schwarz aussieht, du bist am Wirken und du wirst dein Ziel erreichen. Und das geht manchmal nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Elia hatte gedacht, jetzt gibt es Erweckung. Das ganze Volk hat gejubelt, der Herr, er ist Gott. Jetzt muss es doch eine Umkehr geben. Und vielleicht hast du das gedacht, zu sagen, naja, jetzt bete ich und dann wird diese riesige Erweckung sein. Aber häufig ist eher die Erweckung in unserem Herzen. Und dass wir darin treu sind, und er sagt, ich werde trotzdem mein Ziel erreichen. Die Frage ist, wo bist du in dem Ganzen? Hast du dir andere Götter gemacht? Und folgst du mehr den Dingen dieser Welt nach? Oder bist du wie Elia, dass du sagst, hey, ich bin bereit aufzugeben. Ich sehe nicht, dass andere wirklich für den Herrn leben. Ich sehe nicht, dass es einen riesen Unterschied macht. Und wenn ich mich dafür einsetze, dann sind die Leute auch noch gegen mich. Oder vertraust du Gottes Wirken? Manchmal wieder, wir wünschen uns so sehr, wir lesen diese Berichte und sagen, oh, ich wünschte, ich hätte auch so ein deutliches Zeichen. Aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, die großen Zeichen haben Israel nicht verändert. Aber Gottes Reden hat seinen Knecht verändert. Ganz Israel hat Feuer vom Himmel fallen sehen. Hat gesehen, dass Gott Gebet erhört und Regen geschenkt hat. Aber sie haben anschließend genauso weitergemacht wie zuvor. Elia hat all dieses miterlebt und war anschließend so entmutigt gewesen und ist bis in die Wüste geflohen und dort hat Gott zu ihm geredet. Und da gab es zuerst, es gab das Erdbeben, es gab all diese großen Erscheinungen und dann gab es die Stimme des Herrn, die zu ihm redete, Elia, was machst du hier? Hat dich Gott schon mal gefragt, sagen, was machst du hier? Einmal, was machst du im Gottesdienst? Bist du bereit, von ihm zu hören? Aber auch bei der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft. Was machst du? Bist du dort, wo Gott dich haben möchte und tust du, was er von dir möchte? Das ist, wie er Elia gebrauchen wollte. Lass Gott zu dir reden. Und selbst wenn andere nicht hören, musst du nicht zu ihnen gehören. Hebräer 3, Verse 7 und 8. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich weiß nicht, wie dein Herz ausschaut. Aber ich bitte mit der Schrift, verhärte es nicht. Sage nicht, oh, wenn das nicht passiert, dann will ich damit nichts zu tun haben. Sondern lass wie Elia sagen, ja, manchmal bin ich entmutigt, aber ich darf es dem Herrn sagen. Und er erneuert. Und er sagt, okay, ich bin da und ich habe noch eine Aufgabe für dich. Gehe hin und ich werde dich gebrauchen und ich werde dich verändern und ich werde dir eine neue Hoffnung geben. Vielleicht sehen wir nicht all diese Riesenveränderungen, aber Gott möchte die Veränderung in unserem Herzen machen. Und diese Veränderung kommt durch Glauben. Und die größte Veränderung ist, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung sagen, weißt du was, meine Hoffnung basiert nicht auf den Umständen. Meine Hoffnung basiert nicht auf den politischen Entscheidungen. Meine Hoffnung basiert nicht auf der Firmenbilanz. Meine Hoffnung ist in Jesus Christus, der mich erkauft hat, der mir ein neues Leben geschenkt hat und der mir hilft, anders zu sehen. Nicht nur zu sehen, was machen alle Leute, was machen alle anderen, sondern was tut Gott? Was tut er bei mir? Und das will er auch in anderen bewirken. Wir dürfen das weitergeben. Der Herr, er ist der lebendige Gott. Vertraust du ihm? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du am Wirken bist. Dass wir manchmal vielleicht nicht diese großen Zeichen sehen. Aber dein Wirken ist in unseren Herzen. Und von innen heraus veränderst du uns, veränderst unsere Einstellung, veränderst unsere Hoffnung, veränderst unser Denken, unser Reden, unser Handeln. Und Herr, ich bete, dass du an uns allen weiterwirkst, dass wir nicht niedergeschlagen aufgeben, weil es vielleicht nicht alles so gekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern dass wir dir vertrauen und auf dich blicken und uns von dir verändern und Hoffnung geben lassen. Danke, dass du der lebendige Gott bist. Danke, dass wir nicht aufgeben müssen, weil wir in die Welt hineinschauen, in die Gesellschaft und auf all diese Probleme, sondern wir dürfen aufschauen zu Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens und dir vertrauen, dass du einen Überrest aus Gnade gelassen hast und wir dürfen Teil dieses Überrestes sein. Herr, ich bete, wenn jemand heute hier dabei gewesen ist, der, wie die Israeliten am Anfang, der nichts gesagt hat, der das eher so skeptisch beobachtet, ich bete, dass sie sich dir zuwenden, dass sie sehen, du bist der, der bewertet. Es ist dein Standard, an dem wir gemessen werden und wir brauchen deine Vergebung. Und ich bete, wenn jemand heute hier entmutigt ist, Herr, dass wir vertrauen dürfen. Du bist am Wirken und wir haben eine begründete Hoffnung. Damals fiel das Feuer, aber du hast deinen Sohn gesandt, um das Gericht auf sich zu nehmen, damit wir die Gnade und die Vergebung haben können. Wir danken dir, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, dass egal, was um uns herum passiert, du bist da, du bist treu und du erneuerst uns. Und ja, so wollen wir dich einfach bitten, dass uns das auch in das angehende Schuljahr, in die Aufgaben in der Woche vor uns, dass du uns begleitest und dass du uns an der Hand nimmst und uns führst, uns dort einfach stärkst und Nahrung gibst, wo wir es benötigen. Und dass dein Wort uns trägt und erhält, wo du uns hingestellt hast. In Jesu Namen. Amen.